Deutschlandfunk Kultur. Nachspiel.
Immer wieder gibt es Schockmomente im Profisport. Wenn zwei Fußballer mit dem Kopf zusammenstoßen oder wenn sich eine Fahrerin bei der Skiabfahrt überschlägt. Besonders fassungslos ist man aber, wenn man einen plötzlichen Zusammenbruch miterlebt, wie beim dänischen Fußballprofi Christian Eriksen bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr. Er hatte Glück im Unglück, weil er eine schnelle Erstversorgung hatte. Jetzt hat er einen Herzschrittmacher, einen Defibrillator. Und er ist damit nicht allein im Profisport. Wie es sich als Sportler mit einem elektronischen Schutzengel lebt, das berichtet Wolf-Sören Treusch in seinem Nachspielfeature.
Er kriegt Herzdruckmassagen. Er kriegt Herzdrucksmassagen.
Kopenhagen, 12. Juni 2021. Vorrundenspiel der Fußball-Europameisterschaft Dänemark gegen Finnland. In der 43. Spielminute bricht der dänische Stürmer Christian Eriksen ohne Einwirkung eines Gegenspielers bewusstlos zusammen.
Ein Stadion hier völlig unter Schock.
Bei mir gingen alle Alarmglocken an. Ich saß ja auf der Tribüne und ich saß auch ziemlich weit weg.
Der Kölner Notarzt Jens Kleinefeld ist im Stadion.
Ich habe ihn kollabieren sehen und ich habe in dem Moment auch gedacht, ich war ja mit dem Kollegen, da habe ich gesagt, hä? Das war doch ein Kollaps ohne Körperkontakt.
Jens Kleinefeld ist von der UEFA als Medical Officer eingeteilt. Vor dem Spiel hat er die Ersthelfer nochmal geschult, was sie tun müssen, wenn im Stadion ein medizinischer Notfall eintritt. Zum Glück, Christian Eriksen ist ein solcher Notfall. Sein Herz steht still. Schnell eilen die Ersthelfer auf den Platz und beginnen mit der Reanimation.
Er kriegt Herzdruckmassagen. Er kriegt Herzdrucksmassagen. Und deshalb stellen sich die Spieler auch davor, dass man diese Bilder nicht sieht. Wahnsinn!
Der Rettungsassistent und dieser Pitchside-Doktor, die sind hingerannt. Die haben tatsächlich mit der Herzdruckmassage angefangen. Und ich bin dann auch noch dazugekommen und habe dann defibrilliert.
Also ein Stadion hier völlig unter Schock. Es ist lähmende Entsetzen.
Ja, wir konnten ihn dann auch relativ schnell defibrillieren mit Erfolg. Und das ist natürlich schön. Man sagt ja immer, die Defibrillation, je Minute Zeitverlust, 10% weniger Überlebenswahrscheinlichkeit. Das heißt, also ich glaube, ich habe eben nach 2,5 Minuten ungefähr, habe ich den Schock abgegeben. Das heißt, er hatte rein statistisch eine Überlebenschance von 75%.
30 Sekunden nach dem Elektroschock ist Christian Eriksen wieder ansprechbar. Er überlebt. Bald danach bekommt er einen Defibrillator implantiert, einen elektronischen Schutzengel, der ihn vor zukünftigen, lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen schützen wird. Im Januar 2022, ein halbes Jahr nach seinem Herzstillstand, gibt Christian Eriksen bekannt, dass er wieder professionell Fußball spielen will.
Yeah, no, that's my aim. I've been given the green light.
Die Ärzte hätten ihm grünes Licht gegeben. Er vertraue ihnen, seinem Herz und seinem Defi. Natürlich werde er die Geschichte seines Zusammenbruchs immer in sich tragen, aber nun sei es an der Zeit, neue Erinnerungen zu sammeln. Am 26. Februar 2022, exakt 259 Tage nach Kopenhagen, feiert Eriksen in der englischen Premier League sein Comeback. Die Medien jubeln, ein Wunder. Der Berliner Kardiologe Martin Justetsmann betrachtet den Fall nüchterner.
Ja, sicher. Also erstmal wünscht man es ihm natürlich. Und aber auch, wenn Sie so wollen, dann kann es eine gewisse Signalwirkung haben, dass die Akzeptanz für solche Geräte erhöht wird. Und was man sagt, damit kann man ja auch Sport machen, damit kann man so ziemlich alles machen.
Mai 2014, Stabhochsprung-Meeting in der baden-württembergischen Kleinstadt Bönnigheim. Katharina Bauer überspringt 4,55 Meter. Es ist der Beginn einer vielversprechenden Stabhochsprungkarriere. 3 Jahre später der erste Schock. Eine kardiologische Untersuchung ergibt, ihr Herz schlägt 18.000 Mal häufiger am Tag als ein gesundes Herz. Katharina Bauer wird operiert und kämpft sich zurück in die Leistungsspitze. 2018 wird sie mit 4,51 Meter deutsche Meisterin in der Halle. Dann der nächste Schock. Die Herzrhythmusstörungen melden sich zurück. Die Ärzte machen der Athletin unmissverständlich klar, sie ist hochgradig gefährdet, einen plötzlichen Herztod zu erleiden.
Dieser Moment, wo mir das gesagt wurde, habe ich ja gedacht, das wäre ja wirklich grauenhaft, mein Leben ist jetzt vorbei.
Die Ärzte raten ihr, sich einen ICD einsetzen zu lassen, einen Implantable Cardioverter Defibrillator, kurz DEFI, als Schutz vor lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen, dem sogenannten Kammerflimmern.
Mit dem DEFI haben sie auch gesagt, damit kann man keinen Leistungssport machen, das ist auch gar nicht machbar, das hat auch noch keiner gemacht. Aber dadurch, dass sie mich kannten, mussten sie lachen und gesagt, gut, dann probier's halt einfach aus.
Auf eigenes Risiko macht Katharina Bauer weiter mit dem Leistungssport. Ihr subkutaner Defibrillator sitzt unter der Haut, seitlich am Brustkorb, unter dem Latissimusmuskel, dem großen Rückenmuskel, dort, wo er sie beim Stabhochsprung am wenigsten stört und Herz und Gefäße unberührt bleiben.
Da liegt er und die Elektrode führt hier in U-Form am Herzen vorbei und ist nicht integriert mit dem Herzen. Es gibt auch Defibrillatoren, die liegen natürlich hier oben. Da ist die Elektrode aber im Herzen integriert und damit hätte ich auf gar keinen Fall mehr Leistungssport machen können.
Seitdem fliegt ihr 130 Gramm leichter Lebensretter mit, wenn sie stabhoch springt. Inzwischen spüre sie den Defi gar nicht mehr, sagt sie. Ein Stück Restunsicherheit jedoch bleibt. Davor, dass der Defi einen falschen Alarm auslöse, beispielsweise aufgrund einer defekten Elektrode.
Ich hatte schon mal einen Fehlschock. Ja, das hat mir Angst gemacht in dem Moment, klar. Aber ich habe danach halt Hypnose gemacht, 3 Tage später mit meiner Mutter und sie hat mir die Angst wieder rausgemacht und seitdem ist es überhaupt kein Problem mehr für mich.
Bundesweit bekommen jährlich mehr als 20.000 Menschen einen elektronischen Schutzengel eingesetzt. Mehrere hunderttausend Defi-Träger gibt es in Deutschland. Patienten, die eine stark eingeschränkte Herzleistung haben oder solche, die wie Christian Eriksen nach schwerwiegenden Herzrhythmusstörungen wiederbelebt werden mussten. Martin Just Tetzmann ist Oberarzt in der Klinik für Innere Medizin, Schwerpunkt Kardiologie, in den DRK-Kliniken Berlin-Westend. Es ist sein Kerngeschäft, Defibrillatoren zu implantieren.
Der Defibrillator schützt den Patienten vor akut auftretenden, lebensbedrohlichen, in der Regel schnellen Rhythmusstörungen. Also landläufig spricht man dann eher von Flattern oder Flimmern des Herzens. Das kommt oft plötzlich wie der Blitz aus der Gewitterwolke und unvorhergesehen. Und da man dann im Zweifelsfall auf den Rettungsdienst, der nicht immer zweifelsfrei schnell genug erscheinen kann, angewiesen wäre, kam man auf die Idee, so historisch betrachtet, dass man den Patienten so ein Gerät unter die Haut setzen kann, sodass sie den fortan immer mit an Bord haben, wie wir so sagen.
Streichholzschachtel groß sind die kleinen Lebensretter. Es gibt implantierbare Defibrillatoren mit und ohne Schrittmacherfunktion. Sie werden nahe dem Herz unter die Haut gepflanzt und geben, wenn nötig, lebensrettende Elektroschocks ab.
Wenn das Herz zu schnell schlägt oder chaotisch schnell schlägt, flimmert, dann würde das Gerät das erkennen und dagegen anarbeiten. Erstmal mit einer sogenannten schmerzlosen Überstimulation. Und wenn das nicht erfolgreich ist, würde es diesen lebensrettenden, wie wir sagen, Schock, also einen starken Stromimpuls abgeben, der das Herz gleichschaltet. Und danach beginnt das Herz dann wieder normal zu schlagen.
Kaum vorstellbar, dass mit einem solchen Gerät unter der Haut Leistungssport möglich ist. Tatsächlich hatten die Ärzte lange Zeit konsequent abgeraten, mit implantierten Defibrillatoren Leistungssport zu betreiben. Doch mittlerweile gibt es genug Datenmaterial, das zeigt, Athletinnen und Athleten mit Defi sind genauso leistungsfähig wie diejenigen ohne und haben keine höheren Komplikations- oder gar Todesraten. Vor allem hänge es von der Sportart ab, sagt der Kardiologe. Wenn der Schultergürtel stark beansprucht werde, wie beispielsweise beim Volleyball oder Schwimmen, müssten Athlet oder Athletin vorsichtiger sein.
Weil wir da ein erhöhtes Risiko für mechanische Komplikationen an der Elektrode und am Gerät haben. Wenn jemand Fußball spielt oder läuft, sind die Probleme da oben in dem Bereich nicht so gravierend. Und wenn dann das Gerät auf die Belastungsfrequenzen des Sportlers angepasst werden, dann gibt es im Prinzip erstmal gar keinen Einwand gegen Leistungssport.
Martin Just Tetzmann bestätigt, dass die Kabel der implantierten Defibrillatoren auch mal kaputt gehen und dadurch Fehlschocks auslösen können. Aber das komme nur sehr selten vor. Die Reaktionen der Defi-Träger können hingegen heftig ausfallen, so der Mediziner.
Es gibt Patienten, die spüren so einen Schock kaum und zucken mit den Achseln und sagen, war da irgendwas? Und es gibt Patienten, die sind traumatisiert danach. Also regelrecht der Gestalt, dass dann auch eine Traumatherapie, also psychologische Betreuung und Teilnahme an Selbsthilfegruppen notwendig sind. Da gibt es die gesamte Bandbreite.
Der Schock eines Defis ist der schlimmste Schmerz, den ich jemals in meinem Leben hatte.
Der ehemalige Profifußballer Daniel Engelbrecht nahm 2013 und 2014 psychologische Hilfe in Anspruch. Bei ihm hatte der Defi allerdings keinen Fehlschock ausgelöst. Er hatte dem damals 22-Jährigen tatsächlich das Leben gerettet.
Auf der einen Seite ist es das, wovor ich mich am meisten fürchte. Auf der anderen Seite ist es aber auch mein Lebensretter. Weil der Defi ist im Endeffekt ist für mich ein Schutzengel.
Die Geschichte ist rasch erzählt. Am 20. Juli 2013 bricht Daniel Engelbrecht in einem Spiel der dritten Liga ohne Einwirkung eines Gegenspielers bewusstlos zusammen. Schnell kommt er wieder zu sich, die Ärzte diagnostizieren einen Hitzschlag. 3 Wochen später verlassen ihn wieder die Kräfte, dieses Mal wird er gründlich untersucht. Diagnose: Myokarditis, eine Herzmuskelentzündung, die bedrohliche Herzrhythmusstörungen auslösen kann.
Jetzt weißt du ja wahrscheinlich, dass Fußballer nicht immer unbedingt die schlauesten Fragen stellen. Und meine war nach den Zusammenbrüchen, wann kann ich wieder spielen? Und dann gab es die Option, dass wenn ich wieder spielen wollen würde, ist ein Defibrillator die absolute Voraussetzung. Und da habe ich nicht zweimal überlegt und habe gesagt, gut, dann setzt mir den ein.
Trotz Defis halten die Herzrhythmusstörungen an. Daniel Engelbrecht trifft einen radikalen Entschluss. Er provoziert sie im Krankenhaus, damit die Ärzte die elektrischen Störfelder im Herz sogleich orten und mit Hilfe einer Katheterablation beseitigen können.
Und bin dann im Treppenhaus vom 10. in den 1. runtergerannt, bin vom 1. wieder hoch in den 10. gerannt und habe auch immer gemerkt, Herzrhythmusstörungen kommen, schlimmer als jemals zuvor. Meine Knie haben angefangen zu zittern, schlimmer als jemals zuvor. Ich habe keine Luft mehr bekommen, die Wände waren am Wackeln, ich habe die Leute um mich herum nicht mehr gesehen, nicht mehr gehört. Und auf einmal wurde mir ganz klar, glasklar, du stirbst jetzt, jetzt ist es vorbei. Und in dem Moment bin ich gerade runter zu Boden und dann hat es geknallt. Dann hat der Defi mich geschockt und ich war wieder da.
Doch der Profifußballer spürt den schlimmsten Schmerz seines noch jungen Lebens.
Falls jemand mal eine Steckdose gepackt hat, die Steckdose hat 220 Volt, der Defibrillator hat 830. Und am lebendigen Leib fühlt sich das an, als wenn man von innen verbrennt, als wenn von außen 3, 4 Leute immer und immer wieder gegen den Brustkorb treten. Und das sind die Schmerzen vom Defi, die ich nicht mal meinen allerschlimmsten Feinden wünschen würde.
Daniel Engelbrecht kann eine Zeit lang nicht mehr schlafen, leidet unter Panikattacken, nimmt psychologische Hilfe in Anspruch.
Um jeden Preis wollte ich zurück auf den Fußballplatz und ich hatte ja auch gesagt, dass ich bereit war, jedes Risiko dafür einzugehen und das habe ich getan.
Es braucht 4 Operationen, bis die Ärzte die chronischen Herzrhythmusstörungen endlich beseitigen können. Im November 2014, fast 1,5 Jahre nach dem ersten Zusammenbruch, feiert er sein Comeback. 3 Jahre später spielt er noch in der 3. und 4. Liga. Im Oktober 2017 beendet er seine Karriere. In dieser Zeit holt ihn der Defi 2 weitere Male ins Leben zurück. Bis jetzt ist Daniel Engelbrecht der einzige Profifußballer in Deutschland, der mit Defi gespielt hat. Heute geht er mehrmals die Woche ins Fitnessstudio, spielt Tennis und Tischtennis. Er sagt, die Herzgeschichte habe ihn 30-35% seiner Power gekostet. Er sei deshalb vorsichtiger geworden.
Ja, definitiv. Vorsichtiger auch in dem Sinne, dass wenn ich erkältet bin, wenn ich schwächel, wo ich wirklich mir Zeit nehme, um meinem Körper etwas Ruhe zu geben, sei es mit Saunagängen oder sonst was, wo ich abschalten kann.
Daniel Engelbrecht gibt seine Erfahrungen weiter. Er arbeitet als Speaker und Motivationscoach, wie übrigens auch die Stabhochspringerin Katharina Bauer, und hält Vorträge zu den Themen Achtsamkeit und Resilienz. Lässt andere an seiner Lebens- und Leidensgeschichte als Profifußballer mit implantiertem Defibrillator teilhaben. Ob Christian Eriksen ein gutes Vorbild abgibt, wenn er nun, nachdem er dem Tod gerade eben von der Schippe gesprungen ist, wieder auf allerhöchstem Niveau Fußball spielt? Daniel Engelbrecht denkt lange nach, bevor er antwortet, als ob in diesem Moment seine eigene Geschichte an ihm vorbeizöge.
Ich denke, auf der einen Seite ist es eine Vorbildfunktion, weil er zeigt den Leuten, dass es wichtig ist, nicht aufzugeben und dass es auch möglich ist, mit so einem Handicap wieder zurückzukommen. Und auf der anderen Seite weiß ich nicht, wie seine Krankheitshistorie ist. Wenn es jetzt was Dramatischeres ist, wie es bei mir gewesen ist, wo es immer so ein Tanz auf Messerspitze ist, dann würde ich sagen, in dem Fall ist es kein gutes Vorbild, weil man den Kindern und den Jugendlichen auch irgendwo zeigt, Gesundheit ist nicht so wichtig, Hauptsache wir können Fußball spielen, das wäre nicht so clever. Aber wenn sein Herz keine bleibenden Schäden davongetragen hat und das Herz zu 100% gesund ist, dann ist es schon eine Vorbildfunktion, ja.
Der Fall Christian Eriksen hat vor allem eines geschafft. Er hat das Thema plötzlicher Herztod in den Blickpunkt gerückt. Laut Schätzungen sterben 300 Fußballer im Jahr daran, weltweit. Warum genau, weiß keiner. Wie man die Zahl reduzieren kann, hingegen schon.
Das heißt, wir ziehen das T-Shirt hoch und ich klebe ihm jetzt die Elektroden. Ganz wichtig.
Ein Schulungsraum in der Fußballakademie von Hertha BSC. 8 Männer und Frauen aus dem Physio-Team für den Nachwuchsbereich des Berliner Bundesligisten beugen sich über 3 Dummy-Puppen und üben den Notfall. Reanimation bei einem plötzlichen Herztod. Jens Kleinefeld, der Notarzt, der mit Hilfe eines Defibrillators Christian Eriksen das Leben rettete, erklärt dem Team den richtigen Umgang mit dem Gerät.
Und dann fängt irgendwann jetzt sagt er mir, okay, da kann man flimmern, bitte die Schocktaste drücken.
Kollaps ohne Körperkontakt. Wenn ein Spieler aus heiterem Himmel auf dem Feld zusammenbrechen würde, müssten sofort alle Alarmglocken schrillen, betont der Notfallmediziner immer wieder.
Ich muss dann relativ zügig die Entscheidung fällen, ist er ansprechbar, ja oder nein, wenn er nicht ansprechbar ist. Sofort anfangen mit der Herzdruckmassage, bis dann eben der Defibrillator angeschlossen ist. Der Defibrillator macht seine Analyse, sagt dann eben Schock abgeben, weitermachen mit der Herzdruckmassage. Man muss in diesen Algorithmus, muss man reinfinden. Und das ist, wo es bisher wirklich immer dran gescheitert ist. Ich kann da so viele Beispiele nennen und sehen, wo tatsächlich diese Ersthelfermaßnahmen viel zu spät durchgeführt wurden und deswegen auch Spieler nicht überlebt haben.
In der Fußballakademie verfügt Hertha BSC über 25 Defibrillatoren. Vorbildlich. Jens Kleinefeld ist überzeugt, etliche Fußballer wären noch am Leben, wenn sie rechtzeitig Hilfe bekommen hätten. Er bietet die Notfallschulung schon seit vielen Jahren an. Nun hat sie der Deutsche Fußballbund für alle Profiklubs verbindlich gemacht.
Dieses Jahr ist das erste Mal, dass es eben für die Vereine verpflichtend ist. Das heißt, momentan schule ich alle 36 Vereine, Erst- und Zweitligavereine, schule ich bei diesen Notfallmaßnahmen. Je mehr trainiert sind, je mehr Defibrillatoren verteilt sind in der Bundesrepublik, desto höher ist die Überlebenschance. Ich glaube, wir verlieren im Jahr geschätzt 50.000 Leben, dadurch, dass tatsächlich keine Defibrillatoren vor Ort sind oder keiner die Ersthelfermaßnahmen durchgeführt hat.
Otto. Nikolaus Hillmann hat seinem implantierten Defi einen Namen gegeben.
Otto der Erste ist das, weil ich gehe davon aus, noch mehrere zu kriegen und das ist jetzt sozusagen der Erste.
Im Februar 2020 erleidet der Hörfunkjournalist vom Rundfunk Berlin-Brandenburg RBB zunächst einen Herzinfarkt. Noch am selben Tag muss er 2-mal wegen Kammerflimmerns wiederbelebt werden. Die Ärzte empfehlen ihm einen transvenösen Defibrillator. Dabei wird die Elektrode über eine Armvene im Bereich des Schlüsselbeins in das rechte Herz eingeführt. Dieser Defi fungiert als Lebensretter bei Rhythmusstörungen, dient aber auch als Schrittmacher, falls das Herz mal zu langsam schlägt, so wie bei Nikolaus Hillmann.
Weil mein Puls viel zu niedrig war, unter 50, und dann das Herz unregelmäßig lief und der Arzt dann im Krankenhaus sagte, ja, das ist doch wunderbar, weil im Defi ist auch eine Schrittmacherfunktion und dann können wir den Schrittmacher so einstellen, dass dein Puls immer über 50 bleibt und dann bist du da auch auf der sicheren Seite und fühlst dich damit wohler. Und das war dann so der letzte Anstoß zu sagen, ich lass das machen, muss aber dazu sagen, dass es für mich im ersten Moment eine unglaublich große Niederlage war.
Denn mit 58, so alt ist er damals, fühlt er sich eigentlich viel zu jung für einen Defi.
Und ich habe wirklich 3-4 Monate heftigst mit mir gerungen. Ich dachte nach meinem Herzinfarkt, ich kriege alles wieder hin und alles wird wieder gut und fast so wie vorher. Und bis ich dann begriffen habe, dass dem nicht so ist, und bis ich dann begriffen habe, dass ich eben so ein Hilfsmittel brauche und dass das sinnvoller und sicherer ist für mich, habe ich sehr lange gebraucht und musste mich eben daran gewöhnen, dass es keine Niederlage ist, sowas eingebaut zu bekommen, sondern wirklich eine große Hilfe.
Natürlich musste er sich an den implantierten Rettungssanitäter erst gewöhnen. Heute nimmt er ihn nur noch beim Duschen wahr, als Beule oben an der Schulter. Nikolaus Hillmann arbeitet als Sportredakteur, treibt selbst gern Sport. Sein Arzt sagt ihm, er könne alles machen. Extreme Armbewegungen allerdings solle er vermeiden. Der Journalist hält sich dran.
Wenn ich meinen Sport mache, ich gehe ja schwimmen, ist halt extremes Kraulen mit voll durchziehen auf der linken Seite, das geht nicht, sondern da muss ich mich schon ein bisschen zurückhalten, aber auch da kann man sich dran gewöhnen. Jedes Mal, bevor ich schwimmen gehe, gehe ich zum Bademeister und sage, bitte hab ein Auge auf mich, weil ich habe hier diesen Apparat. Kann sein, dass der mal losgeht.
Jetzt bleib mal oben, leg die Arme auf den Boden, Becken oben haltend, rolle den Ball vor und zurück und dabei die Knie strecken und beugen.
Einmal in der Woche geht Nikolaus Hillmann auch zum Herzsport. Mit einem Gymnastikball zwischen und unter den Beinen kräftigt er seine Bauchmuskulatur. Auf dem Programm stehen zudem Dehn- und Koordinationsübungen, leichtes Krafttraining sowie Atem- und Entspannungsübungen. 7 Männer und eine Frau besuchen diese Herzsportgruppe regelmäßig. Viele würden denken, sie seien immer noch herzkrank, sagt Physiotherapeut Alexander Niere. Dabei seien sie austherapiert und belastungsfähig. Aber
sie haben Angst, sie sind zum Beispiel kurzatmig, das ist ein typisches Symptom von einer Angina pectoris. Dann erkläre ich dir, nee, das ist nicht dein Herz, sondern deine Muskeln, die zu schwach sind. Und das ist so ein bisschen die Aufgabe der Nachsorge, sie da rauszuführen, indem sie ihren Körper wieder wahrnehmen und merken, dass sie leistungsfähiger werden.
Gut, dann starte ich dich jetzt.
Nach der einstündigen Gymnastikeinheit geht es für eine weitere halbe Stunde aufs Ergometer. Die Herzsportgruppe schnallt sich die Pulsmesser an, alle beginnen zu treten. Der Übungsleiter sitzt vor 2 großen Bildschirmen und behält die Wattzahlen im Blick. Im Hintergrund läuft deutsche Schlagermusik.
Man macht kleine Spielchen zwischen Belastung und Entlastung, Intervall. Ja, das kann ich hier direkt als Computerprogramm einstellen, anpassen und dann mit Rücksprache des Teilnehmers das sehr gut steuern, dass die wirklich leistungsstabiler sind.
Nikolaus Hillmann tritt 110 Watt und 60 Watt, immer im Wechsel, jeweils eine Minute. Radprofis schaffen 600 Watt in der Spitze.
Ich muss ja auch gucken, dass mein Puls nicht über 95 geht. Der ist jetzt okay, der ist jetzt so Mitte 80. Und soll aber nicht über 95. Das mag das Herz dann nicht so. Ich hatte jetzt neulich einen, da wurde in 50 Watt Schritten gesteigert. Und da war dann aber auch nach 150 Watt Feierabend.
Die Leistungsfähigkeit des Herzens positiv zu verändern, langsam und stetig, das ist das Ziel des Trainingsprogramms. Das Herz ist ein Muskel und kann deshalb durch regelmäßige Forderung trainiert werden. Das eignet sich gerade für Patientinnen und Patienten mit implantiertem Defi, erklärt Physiotherapeut Alexander Niere.
Tatsächlich ist der defibrillatorpflichtige Patient je nach Vorerkrankung des Herzmuskels trainingsfähig. Und Training heißt an seine Grenzen gehen. Ja, also das ist das psychische Thema, dass der nicht an seine Grenzen gehen will, um sich zu schonen. Wer sich schont, baut aber ab. Die Methode des Intervalltrainings ist halt eine gute Methode, um kurzfristig in so eine Leistungssituation reinzugehen, um langfristig, und darum geht es, langfristig die Kapazitäten zu verbessern.
In Deutschland sind Erkrankungen des Herzens und seiner Gefäße nach wie vor Todesursache Nummer 1. Die moderne Herzmedizin will das ändern, unter anderem mit Hilfe von Defibrillatoren. Jedes Jahr werden mehr als 20.000 von ihnen implantiert, Tendenz steigend. Christian Eriksen, Katharina Bauer, Daniel Engelbrecht und Nikolaus Hillmann haben sich einen Defi einsetzen lassen. Für sie eine Entscheidung fürs Leben. Und bei aller Risikoabwägung und Vorsicht auch eine für den Sport.